face it. 오직 하나의 총체적 상황 그리고 오직 하나의 podcast 이걸 감당할 수 있는 라와 배너 독일 최고의 podcast 이 총체적 상황에 감당 Christopher Hour 땅도 울리 배너 총체적 상황 라와 배너 라와
Hallo und herzlich willkommen zur 202. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am 4.12.2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Rettungsfolter und Mindermeinung und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wie sieht die aus? Sie muss bewältigt werden. Wir sind ein sehr stringenter und knackiger Podcast, insbesondere heute. Ich mache das hier mit dem Podcast nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, Herr Kollege.
Wir reden nicht mehr darüber, wie es uns geht. Deswegen, Ulrich, weil wir so niederschwellig sein wollen und so schnell. Was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner?
Ja, Bewältigung der Gesamtsituation ist das Stichwort mit dem Wahnsinn, leben und zwar gut leben damit und keine falschen Entscheidungen treffen. Das ist das, was wir machen.
Und man kann, und das muss man ganz klar sagen, man kann sehr viele falsche Entscheidungen treffen. Ständig. Nicht nur am Zahnpasta-Regal oder bei der Filmauswahl, sondern Wahl des Partners, Wahl einer Partei. Man macht ständig Fehler und damit man die nicht macht, kann man diesen Podcast hören. Man verringert die Fehlerquote, fördert auch die Attraktivität. Eine der beliebtesten Kategorien in diesem Podcast ist, worüber wir nicht reden, worum geht es da? Strategisches Schweigen. Man darf nicht über jeden Scheiß reden. Stop making stupid people famous. Und das nehmen wir uns hier zu Herzen und aus diesem Grund reden wir einmal über Dinge, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Und heute reden wir über etwas, was wirklich, glaube ich, alle Checkboxen erfüllt von, worüber wir nicht reden, einem guten Thema, worüber man nicht redet, nämlich, ich weigere mich auch herauszufinden, wie dieser Mensch heißt.
Man kann es herausfinden, das ist aber Hausaufgabe für...
Das ist Hausaufgabe für die
Hörer. Für alle, und zwar ist die Hausaufgabe, das nicht herauszufinden. Ne?
Ja, die Hausaufgabe ist, findet es nicht heraus.
Findet es nicht heraus, sonst jedenfalls.
Sonst wäre das ja eine perplexe Aussage.
Es gründet sich eine Jugendorganisation, der sogenannten Alternative für Deutschland. Die machen in ihren Gründungskongress, nennen die das, und da treten diverse Redner auf. Das ist auf Parteitagen nichts Ungewöhnliches. Und dann tritt einer auf, der trägt ein blaues Smoking-Jackett. Vom Phänotyp her sieht er so ein bisschen wie so eine Billig-Dracula-Version aus.
Ein bisschen sieht er auch aus wie Hagen Räther, muss man ganz
ja,
ehrlich
sagen. Ja, das haben wir andere dann auch schon festgestellt, das ist bestimmt Hagen Räther. Aber ja, und hält eine Rede, bei der er das R rollt und fuchtelt. Und es ist, jeder hat ja die Aufnahmen von Hitler, der hier zur Schule gegangen ist, mal 100-mal gesehen. Das ist genau der Gestus und der Tonfall und erzählt da irgendwelche teilweise auch so völkisch angehauchte Sachen. Und ich konnte das nur ganz kurz anschauen. Es war jedenfalls evident, dass das eine, also es herrschte evidente Ähnlichkeit mit dem Gestus und Habitus des Adolf Hitler zu seinen Hochzeiten, welche ja gleichzeitig die niedersten Zeiten waren. Ja, dann geht der also viral.
Wie es so schön heißt heutzutage.
Zunächst spekuliert, ob der vom Zentrum für politische Schönheit geschickt worden ist. Ernsthaft wurde spekuliert. Man kann ihn nicht richtig zurückverfolgen. Also es ist nicht, oder sagen wir so, es ist offenbar so, dass der nicht gestaged war und dass es keine Satire war, dass es keine Kunstperson war, so Harpe Kerkeling als Königin Beatrix. Das war ja,
das
hier
waren noch
nicht
schöne
der
Zeiten,
Fall.
Da war die Welt noch in Ordnung. Er
ist vielmehr Stadtratsmitglied für die AfD in irgendeinem Kaff.
Land.
Kaff, weiß ich jetzt nicht welches. Er war auch mal Praktikant bei irgendeiner Gleichstellungsbeauftragten, einem Gleichstellungsbeauftragten.
Da hat er gelernt, so zu reden.
Es gibt die Überlegung, dass er ein bestimmter Musiker und Künstler sei, auf den sein Nachname anglifiziert passen würde und Ähnliches. So, jedenfalls alle auf breiter Ebene spricht man etwas verstört über diesen Typen und ja, er erfüllt alle Kriterien des Nicht-Darüber-Redens, weil den sollte man nun wirklich nicht, indem man darüber redet, famous machen, sondern aber ja. Was eben auch, warum man auch nicht über ihn reden darf, beziehungsweise ihn nur als Aufhänger für weitere Themen nehmen darf, über diese Birne, diesen Hitler-Clown, sind ja ganz schlimme Dinge in den Hintergrund getreten, die da passiert sind, dass die so völkisch wie immer durch die Gegend rennen, natürlich auch kapiert haben, dass wenn sie das mit Springerstiefeln und kahlrasiertem Kopf machen, dass es schwierig wird. Und jetzt machen die das dann halt mit so Roy Robson, Sackos und Schwiegermuttertauglichkeit. Und das in den Hintergrund getreten sind die ganzen anderen Redner, die zum Beispiel solche Sachen gesagt haben, wie Jugend muss durch Jugend geführt werden. Das ist das Grundmotto der Hitlerjugend gewesen. Und ja, und ähnliche Sachen, die da vor und nach diesem Clown rechtsradikale Töne noch und nöcher ausgespuckt worden sind. Und alle reden über diese Birne. Also deshalb reden wir nicht darüber, erinnern daran, dass es den gab. Und wer immer von ihm hört, darauf das Thema gelenkt bekommt, möge gleich sich fragen, was ist denn da eigentlich wirklich Schlimmes gesagt worden? Und man kann sagen, dass man stellt sich einfach das Schlimmste vor, was man sagen kann und verdoppelt das, dann weiß man, was da gesagt worden ist.
Und ja, und ich bin ja kein Freund von Verschwörungstheorien, aber ich finde, man sollte auch einfach mal in Erwägung ziehen, dass das halt tatsächlich auch so gewollt und geplant war, weil das ist ja dann so, ja, weiß ich nicht genau, war das jetzt einer vom Zentrum für politische Schönheit? Nee, aber was du gesagt hast, es fiel mir gerade wie Schuppen von den Augen. Ja, das ist genau das, was ich von diesem AfD-Jugendgründungskongress da mitbekommen habe, dass da irgend so ein komischer Hitler-Typ aufgetreten ist und der Rest halt eben nicht. Das ist natürlich schon mal so aufmerksamkeitsökonomisch eine gar nicht so schlechte Leistung dann, sag ich mal, geplant gewesen sein. Man müsste mal gucken, ob es solche Sachen bei, weiß ich nicht, so rechten Parteien, Jugendorganisationen in anderen Ländern auch gab. Also ob das vielleicht tatsächlich so eine Art Masche ist, dass man sagt, ey komm, wir machen hier eine Nummer, die ist so drüber und mit der stellen wir sicher, dass dann also niemand über irgendwas anderes spricht.
Ja. So. Hinzu kommt, dass auffällig gnädig man mit diesem Typen, der also vollkommen drüber und daneben war, sehr gnädig mit dem umgeht und das fassungslos hinnimmt, dass das so passieren
ja,
konnte.
Ja, aber ich glaube, sie haben sich doch auch ein bisschen empört in der Parteiführung.
Ja, klar.
Und haben gesagt, der wird jetzt ausgeschlossen und so. Also
ja.
Ja, einfach nicht drüber reden
so
und sich bei diesen Gesellen aufs Wesentliche konzentrieren, nämlich, dass das kein lustiges Adolf Hitler Cosplay ist bei denen, sondern dass da also, ja, von den Inhalten her, ich glaube, im Vorfeld dieser Neugründung, die ja aufgelöst worden ist, das muss man ja dazu nochmal sagen, das ist ja dann auch lustig, die AfD-Jugend wurde ja aufgelöst, weil die ja, glaube ich, als allererstes vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem klassifiziert worden ist. Und dann hat man gesagt, das ist nicht so gut, da sollten wir vielleicht mal was unternehmen, weil wir wollen ja als Partei nicht verboten werden. Und wenn man dann so eine Parteijugend hat, wo der Verfassungsschutz sagt, ist gesichert rechtsextrem, kommt vielleicht nicht so gut. Ja. Aber jetzt gründet man die neu und wird angeführt von einem strammen Rechtsextremisten. Also auch irgendwie ein bisschen lustig, ne?
Ja, unter bestimmten Aspekten könnte man es als lustig bezeichnen, in der Tat. Ich sehe, was
eher
du meinst.
Eher so das nicht lustige lustig, aber also jetzt nicht so lustig wie der lustige Glückshase oder so, aber es ist schon auch irgendwie
nicht
bisschen...
Nicht so lustig wie Heinz Erhardt, meinst du?
Also, oder sagen wir es mal anders. Also ich finde, wenn man verarscht wird, und das ist ja klassischerweise, würde man ja zu sowas sagen, ist das schon diese Neugründung, ist das ein Scheingeschäft oder ein Umgehungsgeschäft, Fragen über Fragen. Jedenfalls, es ist ja klar, warum die das gemacht haben. Und ich finde, wenn man dann so verarscht wird, kann man schon eigentlich erwarten, dass die sich beim Verarschen ein bisschen mehr Mühe geben. Also das ist zumindest mein Anspruch beim verarscht werden. Ich möchte, dass die Leute, die mich verarschen,
Qualitätsanspruch umsetzen. Ja,
und richtig. Nicht so verarsche, die man bei Temu kauft. Ja. Und da frage ich mich dann, ja gut, also warum der ganze Driss, wenn ihr euch eh dann wieder so einen Rechtsextremen zum Mini-Parteivorsitzenden.
Ja, dieser Rechtsextreme bekennt sich also zu seiner Nähe zur identitären Bewegung. Also es ist völlig abgrundtief. Also der Umstand, dass man da über diesen Clown berichtet, ist im Grunde genommen vollkommen das Thema verfehlt. Man muss kurz darüber berichten und sagen, dass es gar nicht geht, was sie da machen. Ja, fertig. Hammer.
Schön. Wir haben es im Kasten, können wir es auch abbinden. Nee, aber ich muss tatsächlich sagen, das zeigt ja auch, wie sicher die sich fühlen. Also wer im Jahr 2025 der Meinung ist, auf einem Parteitag das Motto, oder nicht, wir sagen immer Parteitag, aber es ist ja eher so ein
Gründungsschwindel.
Gründungsumgehungsgeschäft. Also wer bei dieser Vereinsversammlung sich dann da traut, das Gründungsmotto oder das Leitmotto, erfüllt das nicht schon den 86a? Ist das Motto der HJ nicht auch?
Nee, es ist nicht das Leitmotto des Gründungsparteitags. Das hat ein
nein,
Redner.
Nein.
Ja. Nein.
Der einzelne Redner, ich meine, wir haben ja erst kürzlich über den 86a gesprochen, der einzelne Redner kann sich doch auch relativ schnell dann da schuldig machen in Bezug auf den 86a. Und deswegen wollte ich einfach nur fragen, ist das Motto der HJ auch ein...
Ja, ist wohl kein Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisation. So sieht es mir nicht aus.
Das war das Wort, was mir gerade fehlt.
Die Kommentierung, die ich dazu gelesen hatte, also nicht Kommentierung im technischen Sinne, sondern dass es ein Prinzip sei, das in der Hitlerjugend angewandt wurde, galt. Ja, und dieses Jugend musste, das war jetzt nicht alles für Deutschland mäßig ein Motto oder so etwas.
Ja.
Schlimm genug.
Ja.
Also
Wir müssen abschieben
bis Deutschland wieder Heimat wird. Lass uns zu Bärbel Baas übergehen.
Bevor wir zu Bärbelbars übergehen, wir haben ja eine neue Kategorie in diesem Podcast. Wir hatten ja letzte Woche eher so scherzhaft gesagt, naja, ob wir das hinkriegen, jede Woche einen neuen Kracher bringen zu können, den Friedrich Merz, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, wieder auf irgendeiner The Late Friedrich Merz wieder irgendwo gebracht hat, weil wir ja festgestellt haben, der Fotzenfritz, der ist wieder da. So, und als ob er unseren Podcast, also wir sind uns natürlich ziemlich sicher, dass er ihn hört, als ob er ihn gehört hätte, heimlich, auf dem Klo bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, haut er direkt nach der Aufzeichnung der letzten Folge einen Spruch raus, mit dem er wahrscheinlich auf der Gründungsversammlung der AfD-Jugend auch ganz gut angekommen wäre. Was hat er denn gesagt, Ulrich? Zum Brot.
Achso, Entschuldigung, ich habe gerade nicht völlig aufgepasst. Also zum Brot. Nee, ich habe gerade seinen Spruch zur ost-west-deutschen Geschichte recherchiert. Ja,
den nehmen wir uns auf als Steigerung.
Ja, er hat das gesagt, was Tante Erna, wenn sie in die Niederlande fährt, auch sagt. Oder Onkel Hans Hubert, wenn er auf Spanien war, sagen, Brot ist aber hier nicht so gut wie bei uns. Und Friedrich Merz hat gesagt, wo ist ein ordentliches Stück Brot, hat er wohl gesagt. Friedrich Merz vermisste beim Angola-Besuch dass die deutsche Stulle zum Frühstück, so schreibt es der Tagesspiegel. Also, und er sagte da, was man am deutschen Brot hat, was man am deutschen Brot hat, merkt man immer wieder, wenn man im Ausland ist. Gestern Morgen in Luanda am Frühstücksbuffet habe ich gesucht, wo ist ein ordentliches Stück Brot und keins gefunden. Das ist eine Aussage, die zum sofortigen Impeachment führen muss, denn sie ist auf ganz, ganz vielen Ebenen unheimlich falsch. Und das sagte er offenbar im Rahmen seines Antrittsbesuchs in Hamburg im Vorzeigeprojekt Handwerkerhof Meistermeile zu jemandem, der dort Sören Korte präsentierte, dort seine Brotmanufaktur. Und holte frische Brote aus dem Ofen. Und da gibt es auch so ein Foto, wo der Herr Bundeskanzler so posiert das ist ja wie so ein Spaten, mit dem man kennt es aus der Pizzeria, wie so ein Spaten.
So eine Kelle.
Ja, mit der
man als Kind immer haben.
Das Brot da in den Ofen schiebt, ne? Weil also nur Friedrich Merz selber würde da mit der Hand so reingehen. Und da sagte er das dann. Also nochmal, also und wenn man,
ich finde man,
was man an deutschem Brot hat, merkt man immer wieder, wenn man im Ausland ist. Das ist, diesen Spruch habe ich auch schon tausendmal gehört, aber von Leuten, die nicht die Bundesrepublik repräsentierten, jedenfalls nicht als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Das hat man schon tief im letzten Jahrhundert dann gesagt und zeigt auch, also ich kann mir fast gar keinen provinzielleren Spruch vorstellen. Und außer, dass man sagt, der Belem, da möchte ich aber auch nicht wohnen. Und
habe ich alle gefragt, ob sie da überhaupt nochmal hinwollen.
Es ist also ein unglaubliches, also es geht gleich so über in, hier in Italien sind die Leute so freundlich, ne? Also die kriegen nichts geregelt, aber Schuhe machen können sie ja, ne? Ja, das ist ganz, ganz schlimmer Spruch.
Man muss, finde ich, auch die Leistung herausstellen, die Friedrich Merz da vollbracht hat, weil, es geht um Brot. Er steht gerade neben jemandem, der Brot aus einem Ofen holt mit einer Kelle und da bieten sich dann so Sprüche an wie, das sieht aber lecker aus oder, oh, ich liebe den Geruch von frischem Brot oder weiß ich nicht, ach.
Das erinnert mich an Sauerland.
Erinnert mich an die Heimat. Oder wenn ich so einen Ofen bei mir zu Hause hätte, das wäre schön. Ja, also es gibt ungefähr 3 Millionen Dinge, die man sagen kann, die alle nichts damit zu tun haben, dass man in Luanda im Frühstücksbuffet kein Stück Brot gefunden hat. Das Schöne ist, der Postillon, der hat es ja wieder auf den Punkt gebracht und hat dann eine Liste veröffentlicht. Das denkt Friedrich Merz über die 143 Länder der Welt. 193 Länder der Welt. Und also, ja, also ich finde das schwierig. Also ich kann so die Motivation von Merz da irgendwie verstehen. Also er muss anscheinend bei jedem Besuch nochmal irgendwie herausstellen, dass er der Bundeskanzler ist, weil könnte ja sein, dass das jemand nicht weiß. Und wie stellt man das heraus, indem man zum Beispiel halt die ganze Zeit darauf abhebt, was für ein krasses Jet-Set-Leben man führt, ne? So. Und dann, also, warum sollte man sowas sagen? Also man kann ja schon wirklich froh sein, dass er nicht das N-Wort benutzt hat. Ja, also das ist das Niveau, auf dem wir angekommen sind, dass man sagt, zum Glück hat er nicht das N-Wort gesagt. Ja, tragisch.
Ja,
tragisch.
Ich glaube, wir haben ihn da auch bei erwischt, wie er sich dann einerseits, das macht es so schlimm, dass er eigentlich von allem das Schlechte nimmt, dass er wahrscheinlich, wie du sagst, zeigen will, was er für ein Jetsetter ist.
Ja.
Vorgestern Belém, gestern Luanda und gleichzeitig so bodenständig, dass er das, was jeder Depp, der im Pauschalurlaub irgendwo landet, wobei inzwischen wird man in diesen Pauschalurlauben am Frühstück, wird man wahrscheinlich Lieken-Urkorn finden oder so etwas.
Ey, du bist, das ist abartig, was, also das schlimmste Pauschalurlauberlebnis hatte ich ja in der Volksrepublik, heißt das glaube ich gar nicht, in Kuba. Da ist es einem richtig unangenehm, was die selbst dort auffahren. Und mir kann das echt keiner erzählen, dass die da in Luanda in diesem Hotel da kein ordentliches
Wahrscheinlich,
Stück Brot hatten.
Das ist, wir der kommen war jetzt dazu, so das doof, ist obendrein das noch finden. Gelogen. Die Geschichte ist erfunden. Weil es stand ja vor seiner, in Wirklichkeit gab es ganz viel deutsches Vollkornbrot von Harry. Und
wahrscheinlich.
Er hat sich die Geschichte ausgedacht. Und das ist natürlich nochmal ganz schlecht. Also jedenfalls, er wollte zeigen, wie weltgewandt er ist, wie bodenständig er ist. Und da hat er dann noch eine erlogene Geschichte zitiert. Denn ich, wir dürfen die Quelle nicht offenlegen. Wir wissen aber aus zuverlässiger Quelle, dass am Frühstücksbuffet in Luanda es sogar zwei Sorten sauerländisches Schwarzbrot gab.
Das ist mindestens, also es gab mal, es könnte mindestens ein Brot gegeben haben. Nein, ich kann es mir echt
mit
nicht vorstellen.
Mit Saumagen.
Auf jeden Fall, aber Friedrich Merz hat gesagt, es ist ja erst, ich weiß gar nicht, welcher Wochentag das war, aber gefühlt war es erst Mittwoch. Und dann hat er sich gesagt, hold my Schwarzbrot und holte zum nächsten Geniestreich aus. Und ich meine, das muss man, was er da hingekriegt hat, das muss man erstmal bringen. Friedrich Merz war auf einem Landesparteitag der CDU in Sachsen-Anhalt, die ja, also nächstes Jahr haben wir ja, glaube ich, oder ja doch, dieses Jahr können wir die ja kaum mehr haben. Nächstes Jahr haben wir Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Rainer Haselhoff hat keinen Bock mehr. Und Friedrich Merz war dann da, weil ich weiß gar nicht warum, also wer sich was davon erhofft hat. Auf jeden Fall hat Friedrich Merz gedacht, ich zeige jetzt mal mich hier von der ganz versöhnlichen Seite und empathischen Seite und signalisiere meinen ostdeutschen KollegInnen, dass ich mich ganz toll in sie hineinversetzen kann, indem er ansetzte und sprach: Ich habe das große Glück, im Westen groß geworden zu sein.
Ja.
Ulrich, was macht das mit dir?
Ja, das ist im Übrigen etwas, was er schon, glaube ich, Anfang des Jahres einmal gesagt hatte. Ich hatte das Glück, im Westen geboren zu sein. Mich, der ich ja im Westen geboren bin, trifft es nicht unmittelbar, aber es würde mich treffen, wenn ich im Osten geboren wäre. Also es dann würde es mich unmittelbar treffen. Und als solches zeugt es davon, dass Herrn Bundeskanzler Merz die Fähigkeit tatsächlich in weiten Teilen, dass die nicht vorhanden ist, sich zu überlegen, was sich in sein Gegenüber, seine Gegenüber hineinzuversetzen. Und er wird es auch nicht verstehen, er wird auch dann hier die Kritik nicht verstehen, sondern
die soll sich schon nicht so anstellen.
Das kenne ich von Leuten dieser Generation, kenne ich das auch zur Genüge, und den Vorgenerationen. Er wird sagen, erste Verteidigung, wieso ist doch richtig? Ist doch richtig. Doch. Und dann wird er deshalb, weil das ja richtig ist, er wird sagen, ich bin doch auch froh, es war doch auch besser da, dann wird er beleidigt sein. Und das zeichnet ja die Führungspersönlichkeiten insgesamt, ne? Also gar nicht nur große Staatsmänner, aber auch wenn du so ein kleiner Teamlead bist, früher hießen die dann noch Gruppenleiter oder sowas.
Ja.
Wenn du so eine Führungskraft im späten 20. Jahrhundert warst, dann war das so. Ne? Dann hast du Ansage gemacht und dann sind die alle mitgegangen. Und dann hast du auch gesagt, wieso, das wird doch wohl noch sagen dürfen. Und dann hast du halt mal einen fertig gemacht und hat halt auch mal eine im Team geweint, oder Frauen haben sowieso, mussten öfter mal, die wenigen, die es gab, weinen, wenn man die so fertig gemacht hat. Und
die sollen sich mal nicht so anstellen.
Siehst du, ne, können nichts ab. Ne? So also schön paar Witze über die Ad Personam gemacht und so weiter und so fort. Also jedenfalls hier, ich hatte das Glück, im Westen geboren zu sein. Ja,
grandios.
Es ist auch wieder das. Das ist ja irgendwie so im kleinen Kreis. So, aber unter uns und mal ganz ehrlich, sagst du, bin ich weiter. Na, ich bin schon froh, dass ich jetzt hier im Sauerland, das verstehe ich auch gar nicht, wenn ich froh sein kann, im Sauerland geboren zu sein. Aber gut, das ist wiederum was anderes. Ich bin froh, dass ich hier in dieser Schalen Pampa, wo die größte Attraktion die Schützenhalle war, geboren worden bin.
Die ja jetzt so verunstaltet.
Also es ist halt auch, wenn du, selbst wenn man, sowas sagt man einfach nicht, weil es die Lebensrealität derjenigen Leute, die dieses Glück nicht hatten, Glück in Anführungsstrichen, komplett ignoriert und abwertet. Ja, also gehen auch nicht nach Bangladesch und sagen, natürlich bin ich froh, dass ich nicht in Bangladesch, wo ich möglicherweise schon drei Überschwemmungen hintereinander zum Opfer gefallen wäre.
Ja.
Bin ich irgendwo schon froh, aber das muss ich nicht nach Bangladesch fahren und denen das erzählen. Muss man nicht hinfahren und
den Leuten sagen, oh, hier komm, ich zeig dir mal Fotos von meiner Eigentumswohnung. Ja, das ist...
Und ich meine, darüber freut man sich still und ist dankbar. Ja, und
ja, genau. Das ist ja eigentlich aber auch ein...
Aber fasst es nicht als irgendwie...
es ist auch ein großes... Ich meine, und das ist, glaube ich, der Witz. Er wollte, glaube ich, vielleicht auch tatsächlich sagen, ich bin dankbar, im Westen geboren zu sein. Aber selbst das sagt man dann nicht, sondern man denkt es nur. Und ja, es ist tatsächlich... Also man muss sich echt fragen...
Ist ja nicht böse gemeint. Das stimmt auch. Das ist genau, auch nicht böse, ist ja nicht böse gemeint.
Das Schlimme, und das wollte ich gerade sagen, das Schlimme ist halt, glaube ich, tatsächlich, je mehr ich drüber nachdenke, dass er tatsächlich wahrscheinlich dachte, dass er da etwas extrem Empathisches macht und sagt. Ne? Das ist wirklich, man fragt sich, ich habe ja im abstrakt, sag ich mal, Freundes- und Bekanntenkreis schon auch einige Leute mit Osthintergrund, wenn man das so nennen kann.
Osthintergrund.
Ich meine, ich lebe jetzt auch seit 2005 in Ostdeutschland. Das ist ja jetzt auch so die Frage. Jetzt lebe ich hier 20 Jahre. Bin ich jetzt eher ein, weiß ich nicht, Wessi oder eher ein Ossi? Aber ich kann einfach sagen, dass diese Leute, das ist ja eh ein Problem, wenn du in der
Leute,
DDR aufkommst.
Diese Leute.
Diese Leute. Nein, diese die Leute
alle,
aus dem Osten.
Aus dem Osten alle.
Die, nein, dass die, dass, das färbt dass ab, du, wenn du aus Ostdeutschland, ja,
fär, das färbt
wenn du aus Ostdeutschland, wenn du aus Ostdeutschland kommst, dann hast du ja eh so eine, also, es gibt ja keinen, sobald du irgendwie erzählst, weiß ich nicht, ich hatte mal 1973, hatte ich im Ferienlager mal ein schönes Erlebnis, wird dir ja sofort unterstellt, du willst den ganzen SED-Unrechtsstaat schön reden, ne? Weil auch insbesondere auf konservativer Seite natürlich diese Wort, was wir hier häufig benutzen, Ambiguitätstoleranz fehlt, dass man sich natürlich mit so einem System in seiner Gänze auseinandersetzen muss. Und damit will ich nicht sagen, es war nicht alles schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie da den ganzen Tag irgendwie Kinder ausgepeitscht haben oder so, ja, sondern dass die haben halt gelebt. Und die haben da teilweise sehr lange gelebt, diese Leute. Und wenn man denen dann irgendwie erzählt, ja, ich hatte großes Glück, wie soll man sich denn da fühlen? Was hat er sich denn da gedacht? Dass die sagen, oh, danke, endlich versteht uns mal einer. Nein, du denkst dann so, du dummes Arschloch, was willst du denn damit sagen, dass das irgendwie alles scheiße
es
war?
Es tut mir leid, dass es bei euch so scheiße war.
Meinst du, wir haben das nicht? Ja,
genau. Es ist keine Empathie zu sagen. Es tut mir wirklich leid, dass es dir so richtig mies
dass
geht.
Dass ihr das nicht hingekriegt habt, dass es im Osten schöner ist. Ja. Was soll? Also ja. als ob die Leute das da gewollt hätten, dass das da so ist. Ja, als ob es da nicht irgendwelche, also
es, schön,
je mehr ich
schön,
darüber rede, desto mehr es, regt es mich
wäre
auf.
Wäre schön, wenn wir jetzt noch ein paar Stimmen hätten von Menschen mit ostdeutscher Sozialisation.
Ja.
Das war auch so ein bisschen die Diskussion, dass dann da irgendwelche Schlauberger auf dem Parteitag, von dem Parteitag berichteten, oder von, nee, Parteitag war es ja nicht, Quatsch, da von dieser Ostveranstaltung berichteten und sagten, nee, das waren alle, das hat keinen gestört, habe ich an den Gesichtern gesehen. Und ja, es wäre schön, wir laden dazu ein, Menschen mit ostdeutschem Hintergrund.
Wir freuen uns immer über Feedback, wenn ihr aus
Doppelstaatler,
ja,
so, die dann sagen dürfen, ob jetzt, man ist irgendwie ein bisschen doof, dass wir uns aufregen und gar nicht unmittelbar persönlich betroffen sind. Wir sind indirekt betroffen, dass wir sehr, sehr traurig finden, einen Bundeskanzler zu haben, der so einen Quatsch, so unsensibles Zeug aus dem letzten Jahrhundert erzählt. Also Stromberg-Vergleiche sind ja nun, wenn jemand so in 10 Jahren den März-Film dreht und beim Casting wird, dann Christoph Maria Herbst wird also nicht umhinkommen, Friedrich Merz zu spielen. Und
er ist quasi jetzt schon gesetzt.
Also er kann jede Forderung, jede Honorarforderung aufrufen. Er wird gesetzt. Er ist gesetzt. Und er wird es mal. Ja, ich möchte noch die Konrad-Adenauer-Stiftung, möchte ich mich noch ein bisschen mit befassen. Ja. Da ist ja jetzt der verdiente Herr Norbert Lammert, der demnächst 80 wird, hat dann noch bevor er sagte, ich trete nicht nochmal an, am 19. Dezember zur Wahl des, wie nennen die das denn, Präsident oder Vorstandsvorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, noch bevor er das sagte, positionierte sich eine Dame aus Püttlingen, über die wir auch schon mal gerne gesprochen haben, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, wurde so ein bisschen positioniert, hat dann nicht dementiert und war im Gespräch als
neue Vorsitzende.
Vorsitzende nennt man das, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, genau, Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung. Friedrich Merz hatte sich aber
was anderes
nur
überlegt.
In seinem Kopf existierte das, dass er wollte, dass Günther ohne H. Krings da Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung wäre. Aber
das mit dem ohne H. wird später noch wichtig.
Das wird später noch wichtig. Und Günther ohne H. erst also Kandidatur nur abgemachte Sache, allerdings nur der Bundeskanzler und er selbst haben das abgemacht und zunächst geglaubt, das würde dann schon einfach so, dadurch, dass es einfach nur will,
das
funktionieren. Ja. Und dann, also passiert leider nichts passiert und Frau Kramp-Karrenbauer denkt sich auch, so eigentlich so schlecht ist der Job ja gar nicht. Nicht mein Traum, aber und Friedrich Merz geht einfach davon aus, dass weil er, der Friedrich Merz, der Bundeskanzler ist, wird sein Wunsch natürlich in Erfüllung gehen und irgendwann sagt er das dann auch und da sagen die, wir hatten jetzt eigentlich auf den Günther ohne H. Krings, hatten wir jetzt gar nicht so viel Lust. Also der Bundeskanzler hat es ein weiteres Mal nicht geschafft, vorher einmal ein bisschen das Terrain zu sondieren, den Raum zu lesen und möglicherweise da wo es noch ein bisschen was nachzufeilen gibt, schon mal noch so ein bisschen beigeschliffen zu haben. Nein, Herr Merz, und dann irgendwann schreibt er, also denkt er, boah, jetzt schreibe ich mal einen Brief, ne, Brief vom Bundeskanzler. Jetzt
spreche ich mal ein Machtwort.
Dann sagt er da, also wahrscheinlich, dann nimmt er diesen Brief auf sein Bundeskanzler-Briefpapier, der Bundeskanzler.
Na, das darf er, glaube ich, nicht benutzen. Das darf er nicht benutzen.
Ja, er hat immer gedacht, dann nehme ich das mal. Jedenfalls irgendwie hat er dann auch das richtige Briefpapier bekommen, schreibt also den Brief, in dem er Günther ohne H. Krings über als wirklich sehr kompetenten, langjährigen Vertrauten, das ist der Chef der nordrhein-westfälischen Landesgruppe in der CDU, also schon ein wichtiger Mann, Strippenzieher, hochloyal, und den lobt er dann und wüsste halt alles für einen Vertrauensmann und wie lange er den kennt, ne? Und schreibt also gleich 10-mal den Namen Günther mit H, schreibt ihn halt 10-mal falsch. Und,
ja, wie man das halt so macht als Chef.
Ja, und da muss man sagen, das ist reines Stromberg. Das ist halt, so muss man,
ja,
muss man die Dings da, die da vorne sitzt, wie heißt die, Oldemeyer, ne? Und sag mal, ja. Dings, Erika, ach so, ne, Franziska sind sie. Ja, gut, egal, ich kann ihren Namen nicht merken, macht ihnen ja nichts, ne, wenn ich sie Erika nenne, Franziska, was weiß ich. Und ja, das war einfach so, ja, ist jetzt nicht so ein Riesenaufreger, ne? Und da wird er auch sagen, ich weiß ganz genau, was der Friedrich Merz sagt. Ich weiß es einfach, dass er sagt, ich habe so viel zu tun. Und der wird dieses Argument sagen, wir wissen doch alle, wer gemeint ist, wird er sagen. Und das ist richtig, ja, und falsch zugleich. Und ich habe so viel zu tun. Also ich habe das, also müssen aber auch, muss ich mich auf meine Leute verlassen können, wenn ich so einen Brief unterschreibe. Ja, alles richtig, aber auch alles falsch gleichzeitig. Da ist er. Also, ja. Und wir hätten nicht gedacht, vor 2 Wochen, wir hätten ja gesagt, er ist zurück in alter Frische, unser Friedrich, ja, Merz, der große.
Das hätten wir nicht erwartet, dass er so zurück
große
ist.
Also, Meister, das ist schon wirklich des feinen Wortes. Aber dass er gleich 3, und das sind ja nur die Bekannten, das ist Friedrich Merz, ist ja, ja, ein Eisberg der Peinlichkeiten, weil das, was der, das ist ja nur die Spitze dessen, was der den ganzen Tag raushaut. Ja. Also, dass er da gleich mit 3 Sachen an der Oberfläche so uns, ja, gleichzeitig macht er uns ja schon Freude. Ne? Wir regen uns auf, aber so irgendwo ist es ein ganz komisches
ganz
Gefühl,
dass
ich da habe. Und er ist
es
einfach.
Es ist Konträrfaszination.
Ist einfach so richtig so der Mann aus dem vergangenen Jahrhundert. Ne? Der denkt,
es ist,
stell mal vor, der wäre dein Chef, der Typ.
Wir können ein Gedankenexperiment machen. Hätte man sich das, was Friedrich Merz in der Realität macht, hätte man sich das überlegt, wo man so sagt, komm, wir pitchen mal eine Serie, die ist so eine Mischung aus Stromberg und House of Cards, ja? Und da machen wir so einen Bundeskanzler, der halt echt, wenn man das, was Friedrich Merz in den letzten Wochen gemacht hat, wenn man das vorgeschlagen hätte, dann hätten das alle abgelehnt und hätten gesagt, ja, es muss ja schon ein bisschen realistisch sein. Also das ist ja wirklich, sowas wird ja jetzt wirklich keiner machen, ne? Und das finde ich, das ist das, was mich da so fasziniert, dass ich mir so denke, wie kriegt man das hin? Ich meine, das ist nur durch Zufall müsste Friedrich Merz eigentlich mal die richtigen Worte finden. Aber irgendwie ist er da so trainiert, dass er es zielsicher schafft, immer vollkommen ins Klo zu greifen.
Er ist schon ein Trüffelhund. Ne? Also Trüffelhund, bewusst nicht. Es gibt ja auch, ja, andere Tiere, die Trüffel finden. Aber er ist so ein, ja, Trüffelhund. Er sieht ja auch schon ein bisschen aus,
also
wie
nicht
so ein,
mal,
er hat ja auch ein bisschen was.
So, jetzt ist
von so einem Hund, finde ich. Ne? Gar nicht so ein unsympathischer Hund. So ein, stich mir vor, wie der dann mit dieser langen Nase also, dann da irgendwie an dem Baum so und
glaube,
denkt, dann fängt es an zu graben und zack, hast du die Luxusknolle da in der Hand.
Ja, es ist wirklich, wenn man, je mehr ich drüber nachdenke, es ist also wirklich eine ziemliche Leistung zu sagen, hier mit dem Günni, Mit dem verbindet mich so viel, das ist mein Mann, dem traue ich absolut. Und dann bist du nicht in der Lage, dessen Namen
mit dem Christoph Lauer, mit dem arbeite ich schon.
Ey, der Christoph Lauer, ja, mit dem arbeite ich so lange zusammen.
Das ist ein richtig toller Typ, wirklich, der Christoph. Also
das ist ein toller Typ. Ich weiß nicht, wie man es noch, noch krasser wäre gewesen, wenn er den Namen komplett, wenn der Günther auf einmal Peter geheißen hätte oder so.
Bei mir in der Kanzlei hat irgendeiner jetzt plötzlich angefangen, nach 100.000 Jahren meinen Vornamen mit Doppel-L zu schreiben. Das ist heute noch vorgekommen. Da habe ich gesagt, das ist ja lustig, ne? Aber das ist so, ja, gut, das war jetzt nur aus meinem Leben. Aber jedenfalls, ja, Christoph. Nee, also,
ja, ich finde, dass dir das eingefallen ist. Ich finde das ja immer auch nicht
Monika.
Besonders gut.
Mein Name ist Martina. Ja, ne? Ja, Halleluja.
Ja, es ist wirklich so, es passiert mir ja auch sehr häufig, dass Leute eben genau das machen, dass sie zu mir Christoph sagen. Und das Schlimme ist, dass sie dann beleidigt sind, wenn man sie korrigiert. Wenn ich sage, nee, ist Christoph Herr. Christoph Fair, ja. Und so,
Wer kennt es also nicht, ne? Aber wenn einer lobt, dann ist es natürlich irgendwo kontraproduktiv, wenn er den Namen nicht auf die Reihe kriegt.
Es ist wirklich extrem.
Lass uns,
mit dem Hinweis, mit dem Happy, ja, aber erst noch der Happy-Hinweis. Ja. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwiener.de. Und ich möchte mich bei allen Leuten, die diesen Podcast bereits unterstützen, ganz, ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank.
Ja, jetzt möchte ich von Bärbel Baas erzählen.
Zu einem anderen Parteitag oder zu einer anderen Versammlung einer Partei-Jugendorganisation.
Ja, das hat eine Vorgeschichte. Bärbel Baas, ein Gewächs, eine richtige Ruhrgebietspflanze, müssen wir sagen, wie ich aus der Nachbarregion zum Ruhrgebiet sofort detektiert habe. Bärbel Baas war jetzt letzten Dienstag vor einer Woche auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Und da hat Bärbel Baas dann...
Ach, nicht bei den Jusos?
Warte doch mal ab.
Ach so, ja.
Warte doch mal ab. Ich sehe schon, ich erzähle so spannend, dass du es gar nicht aushalten kannst. Jedenfalls, ja, auf dem Arbeitgebertag in Berlin, und da hat sie das sogenannte Rentenpaket, das von der Linkspartei möglich gemachte Rentenpaket, hat sie verteidigt und hat auf dem Arbeitgebertag gesagt, das ist ja alles nicht so schlimm. Das wird ja aus Steuermitteln finanziert und belastet den Beitragszahler nicht. Und da haben die edlen, vorwiegend Herren auf dem Arbeitgebertag, haben sie ausgelacht. Also höhnisch gelacht. Und das hat Bärbel Baas hat dann bei den Jusos, hat sie von ihrem Besuch auf dem Arbeitgebertag, so, das ging ihr so ein bisschen nach, dann war sie bei den Jusos, also erst klares Auswärtsspiel für Bärbel Baas bei den Arbeitgebern, dann klares Heimspiel bei den Jusos, also anders als jetzt Friedrich Merz da beim Deutschlandtag der Jungen Union, also jedenfalls beim Jusos ist Bärbel Baas auch wohl ganz gut zu Hause und haut einen raus und sagt, also auf dem Arbeitgeberparteitag, da sei ihr, und ein Zitat, besonders deutlich geworden, gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen. Das hat sie da gesagt. Das hat dann wiederum den Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbandes, BVMW, Christoph Ahlhaus, keine Sau kennt ihn außerhalb des Mittelstandsverbands, hat gesagt, also dass die Arbeitsministerin sowas sagt, das geht ja gar nicht. Ne? Und Zumutung und alle, also die Empörung ist sehr groß. Und man holt also richtig... Ja, holt auch schön die Klatsche raus, sind sie im Klassenkampf, wir sind nicht der Gegner. Ja, und das war dann die Geschichte, die jüngste Geschichte der Bärbel Baas. Und ich selber möchte berichten, was das mit mir macht. Ich frage mich selber, was macht das mit mir? Ja, das kann ich gerne beantworten. Zunächst einmal dieses interessante Phänomen, dass ich natürlich immer sehr, sehr bewusst habe, ist, dass mich Sachen aus der einen Ecke deutlich weniger aufregen als auf der anderen Ecke, aus der anderen Ecke. Dass ich also zuerst bei so einer Gestalt von Bärbel Baas, die ich jetzt irgendwie so stilistisch und so, finde ich die auch nicht besonders toll. Aber noch weniger toll finde ich da irgendwelche. Also sie hat auch noch gesagt, dass sie da alle einige in Maßanzügen gesessen haben.
Das ist natürlich schlimm.
Jedenfalls, das erste Beobachtung an mir selbst ist, dass wenn das da aus der Ecke kommt, finde ich es nicht so schlimm, wie wenn das aus der anderen Ecke kommt. Auf der anderen Seite muss ich dann doch sagen, ich finde es ausgesprochen doof und ich finde es auch ausgesprochen unangenehm, dass Bärbel Baas, dass da die Bundesministerin sich auch dann so ein bisschen gemein macht bei den Jusos, dann da natürlich irgendwie wahrscheinlich haben die dann so eine Rakete gemacht und mit den Füßen auf den Boden getrampelt. Ich finde es ausgesprochen unelegant, wie ich auch dieses Auslachen ausgesprochen unelegant finde. Das ist aber nicht das eigentliche Problem. Ich finde es sehr, sehr verfehlt und weiß genau, dass wenn es nicht aus einer mir doch irgendwie näher liegenden Ecke käme, würde ich mich, wenn Friedrich Merz so eine Nummer raushauen würde, dass der Feind die Gewerkschaften sind, jetzt wissen wir, gegen wen wir kämpfen müssen, würde ich mich auch massiv aufregen. Und ich finde, dass mein abschließendes Urteil ist, ich finde das nicht gut, was Frau Baas da gemacht hat. Was macht's mit dir? Interessiert mich.
Es lässt mich irgendwie, also das Problem ist, dass ich bei der SPD irgendwie
ist auch egal, was die machen.
Ich nehme die ja nicht mehr besonders ernst, leider. Und deswegen ist es bei mir so ein bisschen. Also der Punkt ist, ich glaube, warum man Friedrich Merz das übler nehmen würde, wenn er sowas sagen würde wie, weiß ich, der Feind, das sind die Gewerkschaften, weil man dem noch zutraut, dass trotz aller Verpeiltheit und aller Kracher, die er da jede Woche raushaut, er es dann aber doch wahrscheinlich hinbekommen würde, dass da auch dann noch Taten irgendwie folgen. Also irgendeiner von der CDU ist dann trotzdem noch aktionsorientiert, um da irgendein, weiß ich nicht, unter dem Deckmantel des Bürokratieabbaus wird dann einfach irgendwelche Gewerkschaftsrechte werden dann da begrenzt oder so, ja. Und bei Bärbel Baas, ich meine, was ist das denn Bärbel Baas, als ob die jetzt auf ihren Dienstwagen verzichten würde oder auf, dass sie wahrscheinlich auch mal die Flugbereitschaft nutzen kann oder whatever, ja. Also das ist so wirklich so Gratismut. Also erstens muss man sagen, dass diese Aussage von wegen, ja, das belastet ja niemanden, das sind ja nur Steuern. Ja.
Das ist auch nicht der Hit an Analyse.
Ja, aber das ist auch wirklich, da muss man dazu auch wirklich sagen, das bedient ja exakt das Vorurteil, was auch gerade von rechter Seite gegen die Politik immer mobilisiert wird, so von wegen, ja, das sind die weltfremden Politiker, die haben ja keine Ahnung vom kleinen Mann auf der Straße, für die ist das ja alles nur Spielgeld, kann ich jetzt noch beliebig weiter, also es muss man erstmal hinkriegen zu sagen, und ich bin ja der allererste, der für soziale Ausgleichssysteme ist und nehmt den Reichen, gebt den Armen, alles kein Problem, ja, aber Du kannst nicht sagen, das sind ja nur Steuergelder oder so und das belastet ja keinen. Das ist einfach faktisch.
Das ist nicht gut, ja.
Ist es falsch? So. Und ja, dass du dann irgendwie bei den Jusos rumheult und da dann wieder, weiß ich nicht, was sie da wollte, dass sie da irgendwie, also anscheinend wollte sie, dass die Jusos dann sagen, ach komm, Bärbel, wir haben dich lieb.
Ich hätte
Bärbel. Das war jetzt böse von den Arbeitgebern, die hatten da ja auch Maßanzüge an und so, ne, und jetzt sagen wir erstmal, nee, also so geht's jetzt auch nicht.
Ja,
ne?
Ich hätte Bärbel. Das, wenn sie da auf dieser Veranstaltung, auf diesem Arbeitgeber-Dingsbums da, wenn sie da so einen Ausfall hingelegt hätte. Das hätte ich ziemlich wundernswürdig gefunden, ne? Dass sie dann da so richtig seit ihr das, was sie dann mit den Jusos gesagt hat.
Ja, genau. Wenn sie da
ihr
gesagt
in euren
hätte,
bequemen
sie,
Sesseln.
Ihr Gelächter, ja, ihr Gelächter macht mir nochmal klar, wo der Feind tatsächlich
so
sitzt bei Ihnen.
Das wäre natürlich, so. Man kann ja jetzt nicht vorwerfen, dass sie da nicht die Spontanität hat, aber das wäre eine mutige Aktion gewesen. Das wäre richtig, hätte richtig klasse gehabt, finde ich. Und sagt, ihr in euren Maßanzügen lacht jetzt hier einer Bundesministerin aus, was how dare you? Und hat sie aber nicht. Hätte es dann als die schönen Gratismut des Wortes so richtigerweise gebraucht, als sie dann Heimspiel hatte, da hat sie einen rausgehauen. Das ist nicht toll. Man sieht aber, dass Bärbel Baas hätte noch gesagt, außer diesen ihr in eurem bequemen Sessel, der ein oder andere im Maßanzug, er hat gesagt, die Ablehnung sei deutlich zu spüren gewesen. Sie, Bärbel Baas, habe an die Menschen gedacht, die auf Solidarität angewiesen seien, ihr Leben lang oft körperlich hart und schlecht bezahlt gearbeitet hätten. Und ja, da ist Frau Baas offenbar wirklich, die war wirklich getroffen. Die war also auch so getroffen, dass ihr da vor Ort nichts eingefallen ist, sondern erst wieder, als sie im sicheren Terrain dieses etwas schlecht gelüfteten sozialdemokratischen Juso-Environments war. Und
ja,
sehr interessant. Auch keine Meisterleistung. Mir öffnet es etwas auch, das, was du gesagt hast, dass ja die SPD halt so, who cares, so ein bisschen. Ja, muss man sagen. So. Also ich fand es auch schade, weil so es ist einfach an für sich, ja, es ist doof, weil das ist eigentlich so.
Nee.
Ist ja so eine.
Ja, es ist.
Oh. Ja, blöd.
Ich verstehe auch offen gesprochen nicht, wie sie das gemeint hat, dass das jetzt niemanden belasten würde. Also erschließt sich das aus dem Sinnzusammenhang?
Ja, das ist
wahrscheinlich nicht.
Das erinnert mich doch massiv an Manfred Krug, Rest in Peace, der sich ja auch keine Freunde gemacht hatte, als er dann auf seine Telekom-Werbung, T-Aktien-Werbung, wo ja viele Leute sehr viel Geld verloren hatten, wo er dann gesagt hat, das geht ja nicht weg, hat ja nur ein anderer. Und
ja,
das ist so ein bisschen diese Logik, wo man sagt, wieso lass doch den Beitragszahler nicht? Also wozu Atomkraft? Bei uns kommt doch der Strom aus der Steckdose.
Ja, und also die einzige Möglichkeit, wie sie das hätte cool retten können, wäre natürlich zu sagen, wenn sie dann sowas gesagt hätte wie, ja okay, natürlich belastet das jemanden, aber halt nicht die Arbeitnehmer und auf die kommt's ja an, ne? Irgendwie sowas, ja, hätte sie den Arbeitgeber noch einen irgendwie
einschränkt.
Aber die Spontanität scheint ihr dann da natürlich zu fehlen. Es ist halt auch echt einfach ein, wie gesagt, ist ja gut, weil wir es noch nicht gesagt haben, reden wir ja auch oft drüber hier in diesem Podcast, es ist der unforced error, ne? Also das ist so ohne.
Ja, sie hat da, glaube ich, wirklich richtig gefremdelt in diesem Environment. Das hat fast schon eine gewisse Tragik, dass sie da so schlecht ankommt und sich so schlecht verkauft auch dort und dass sie dann so nachtritt oder nachzutreten versucht. Sie hat sich dann ja hat ja dann beim Nachtreten ein Eigentor geschossen und um einen anständigen, ruhrgebietlerischen Fußballvergleich zu bleiben. Ja, Bärbel Baas kriegt auch so
einen Name,
kriegt einen Märzpokal,
den man sich noch merken
einen Märzpreis.
Muss. Ja, aber da musste, also zum Thema Sozialdemokratie und so, ne, da musst du dir mal der muss mal vor Augen führen, die Frau ist die Vorsitzende der SPD. Ja. Also also will uns die SPD sagen, wir haben in unserer gesamten Partei niemanden, der das besser könnte als Bärbel Baas. Das ist irgendwie, also wie gesagt, deswegen, man erwartet da nichts. Man erwartet da nichts mehr. Man denkt
auch
sich
schon
so.
Hannah Arendt, die heute vor 50 Jahren, wer erinnert sich nicht, gestorben ist, gesagt, dass die Parteiendemokratie, die sei strukturell nicht dazu geeignet, die Fähigsten und Besten hervorzubringen, an die Spitze zu bringen. Und das, ja, kann man wohl sagen.
Ja.
Tja. Ja, also apropos die Besten. Schon, ne? Lass uns.
Ja, du willst das Thema wechseln. Apropos ja. Die Besten, worüber wollten wir denn noch reden?
Ja, wir haben ja jetzt eine, wie soll man sagen, eine Koalition, eine informelle Koalition, ja. Eine Koalition ja. Im materiellen, aber nicht im formellen Sinne, die ein ja. Nie dagewesenes Spektrum abdeckt. Denn ja. Eine konkludente Einigung hat ja. stattgefunden zwischen der CDU-CSU-Fraktion auf der tatsächlich einen Seite und der ja. Partei Die Linke auf der tatsächlich anderen Seite des politischen ja,
genau.
Spektrums.
Genau, wochenlang wurde gesagt, man müsse die CDU solle sich von der SPD trennen und dann mit wechselnden Mehrheiten regieren. Und der Wunsch wurde gehört, endlich gibt es in Deutschland wechselnde Mehrheiten. Die Linkspartei hat gesagt, ja, auch bei der Abstimmung zum Rentenpaket, da werden sie alle schön den Saal verlassen und sich der Stimme enthalten. Und so wird dann Friedrich Merz und die CDU dann auch die Mehrheit haben, um das zu beschließen. Und das ist total genial, weil also unter so aufmerksamkeitsökonomischen Aspekten, weil jetzt natürlich alle nur noch über die Linkspartei reden.
Ja, also vielleicht noch ein bisschen zur Konstellation. Wir sprachen, glaube ich, beim letzten Mal schon darüber, dass es Schwierigkeiten sich abzeichnen für die Koalition aus CDU, CSU und den Sozialdemokraten. Ihr Rentenpaket, das im Wesentlichen aus Wahlgeschenken an die CSU und die SPD besteht, wofür wiederum die CDU dann hinterher ein Abbau des Bürgergeldes kriegt. Also jedenfalls, dieses Rentenpaket besteht aus Wahlgeschenken der berühmten Mütterrente, der Aktivrente und der Haltelinie beim Rentenniveau, letzteres auf Wunsch der SPD, dieses Rentenpaket durch den Deutschen Bundestag zu bekommen. Schwierig wird das, weil irgendeine Zusammensetzung aus Rebellen, die Rentenrebellen oder sowas, die junge Gruppe, wir sprachen das letzte Mal schon davon, die junge Gruppe in der Union bis 35 Jahre alt, die rebelliert und sagt, nein, nein, nicht mit uns, wir müssen das dann später zahlen, ob als Steuern oder Beiträge, ist uns egal, wir müssen das später zahlen, machen wir nicht mit, 18 Leute, junge Gruppe, Mehrheit der Koalition 12 Stimmen. Also hin und her und Jens Spahn und der Merz, Friedrich hat ja auch schon die dann irgendwie versucht, da in den Senkel zu stellen. So, was erlaubt ihr euch eigentlich? Wisst ihr denn eigentlich nicht, wen ihr vor euch habt? Und dann gab es jetzt also in der letzten Zeit so Bearbeitungen von Jens Spahn, wo der dann sagt, oh, du wirst schon sehen, wo du bleibst, wenn du jetzt dagegen stimmst und sowas.
Ja, die haben die richtig auf den Pott gesetzt. Also da war Schicht im Schacht.
Das letzte, was es da an großer, wo man sagt, geht's noch, war dann eben, dass Spahn und andere die möglichen Abweichler dahingehend mit dem Argument bearbeitet haben, dass sie sagten, in diesen Zeiten, Ukraine-Krieg, USA ist auch ein Wackelkandidat, Energiekrise und Klimakrise, da wollt ihr dagegen stimmen. Also ja, Moment, es geht ja nicht um die Ukraine, es geht um die Rente. Und also ganz heiße Nummern. Und jetzt, lange aufgebaut, lange gekreist, um folgende Riesenpointe, ist, weil spannend, es lief darauf hinaus, dass es total krass wird und vielleicht Schmerz, Spahns dritte krachende Niederlage nach Kanzlerwahl. Frauke Brosius-Gersdorf war nicht Wahl, Kanzler auch fast nicht Wahl. Jetzt die dritte Runde Rentenpaket, so ein zentraler Cornerstone of the Great Coalition, fliegt ihm um die Ohren. Also hey, krass, boah, hey, Freizeit müssen wir frei nehmen und dann mit Chips da vor der Glotze sitzen und so. Und dann kommt die Linkspartei um die Ecke und sagt, ja, wir enthalten uns. Und plötzlich ist, man braucht nur einfache Mehrheit für dieses Rentenpaket, plötzlich einfache Mehrheit wesentlich einfacher, deshalb heißt es auch einfache Mehrheit, wesentlich einfacher möglich als zuvor. Denn bei dieser Form einfache Mehrheit ist halt, wer die meisten Stimmen hat und rein mathematisch, wenn sich viele enthalten, die Enthaltenen werden gar nicht gezählt. Ja, und
Die gehören dann, dann nicht zur Grundgesamtheit.
Die Grundgesamtheit sind dann, wie viel sind das? 40 oder so? 40 weniger. Ne? Und ja, jetzt rätselt man, ist es gut für die Koalition oder ist es vielleicht sogar schlecht für die Koalition? Weil es gibt die Leute, die sagen, okay.
Das ist natürlich der silberne Apfel der Zwietracht. Ne? Die Linkspartei denkt sich dabei natürlich etwas. Ich weiß aber gar nicht mehr, was war denn deren Argumentation, dass die irgendwie gesagt haben, das ist eh alles scheiße und dann ist das auch egal.
Ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt haben, nur richtig Kohle raus. Raushauen finden wir ja gut. Ne? Also das ist ja für deren Wähler ist es ja auch super da. Diese Mütterrente, wo irgendwie, wo die Zahnarztgattin 23,50 Euro mehr kriegt. Man sieht, ich bin ein großer Freund der Mütterrente.
Fan.
Und ja. Auch die Aktivrente, jalla, ja. Ja, das wird irgendwie ganz ironisch. Wirkt es jetzt schon und ja, ich meine, der große Hammer ist es natürlich, sollte die Linkspartei dieses Kalkül gehabt haben, zu sagen, ja, pass auf, wir wiegen die jetzt mal, lassen die sich mal in Sicherheit wiegen und dann diese Jungs, sind es vor allem da von der jungen Gruppe, Jungs und Mädels von der jungen Gruppe, die dann können die mal gratis Mut zeigen, nach dem Motto, eure Stimme kommt sowieso nicht drauf an, stimmt mal dagegen und plötzlich, ups, haben doch noch ein paar mehr gratis Mut gezeigt, der sich dann rückwirkend als echter Mut erweist und ja, man mag es der Koalition irgendwie gar nicht. Man mag es sich ja eigentlich nicht unbedingt wünschen, dass einem die Regierung jetzt schon um die Ohren fliegt, aber man vielleicht wünscht ja, man aber, es sich doch. Es gibt, das muss ich noch dazu sagen, diese junge Gruppe wird ja, man versucht ja, denen entgegenzukommen, Zugeständnisse zu machen und hat ja dann den Weg über diese Rentenkommission schon vorher gewählt und ein Zugeständnis soll dann sein, dass die Verabschiedung des Rentenpakets einhergeht mit einem Entschließungsantrag des Deutschen Bundestages, der im Grunde genommen sagt, dass wir es hier gerade beschlossen haben, das wollen wir dann aber 2031, wollen wir das aber ändern und die Rentenkommission soll das sowieso alles dran setzen, dass das Quatsch, den wir jetzt hier gerade beschlossen haben, dass das nicht allzu lange Wirklichkeit bleibt oder wird. Dieser Entschließungsantrag wiederum, da gibt es jetzt Stimmen, dass gibt es richtig Aufregung, dass es zunächst als Zugeständnis rübergeschobene, an die junge Gruppe da rübergeschobene Goodie, dass man jetzt sagt, ach nee, wisst ihr, das machen wir jetzt doch nicht. Wissen wir noch nicht. Ne? Also wird wohl offenbar nicht kommen, der Entschließungsantrag. Und die Unionsfraktion hat mitgeteilt, nö, das ist eigentlich momentan nicht geplant. Es wird ja die Rentenkommission geben, die machen das dann schon. Und ja, ja, das machst du natürlich auch höchstens einmal, ne? Und zweimal werden die das nicht machen. Kuriose Dinge. Wer sich jetzt so richtig beeft, ist dieser JU-Chef Johannes Winkel und dann der Juso, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ganz eloquenter Typ. Na gut, das klingt jetzt ein bisschen altherrenmäßig oder junge Mann, macht ja ein flottes Wort. Aber gut, jedenfalls die Jusos schimpfen wie die Rohrspatzen schimpfen die auf die Rebellen von der jungen Union. Also es geht hoch her. Wir werden sehen. Auch eine Ironie im Grunde genommen, dass die Jusos die JU als zu rebellisch bezeichnen, hätte man sich nicht ausgedacht.
Hätte man sich nicht gedacht. Ja, ne? Das ist ja sowieso ein Phänomen dieser Zeiten, dass die Linken und Progressiven, die ja früher oft eher dafür standen, das System quasi stürzen zu wollen, dass die jetzt eher diejenigen sind, die sagen, wir müssen das System doch erhalten.
Es muss so bleiben, wie es war.
Es ist doch nicht alles schlecht. Ja, es ist wirklich, aber man muss, wie gesagt, also ich finde, was ich ja an diesem Linkspartei-Move sehr interessant finde, ist ja, dass es tatsächlich mal etwas ist, wo man so sagt, ach, boah, damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Und das ist ja auch, also das ist ja auch mal eine Leistung, dass man das hinkriegt, so eine Überraschung da zu machen. Also da sind die schon, jetzt kommt hier so ein anderes Boomer-Wort, ganz schön auf Zack. Ja. Die, aber das ist so. Also das ist, man muss sagen, es ist nicht schlecht. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch, ja, Du hast vorhin gesagt, man wünscht sich nicht, dass diese Regierung jetzt schon aus der wieder auseinanderfällt, aber man muss sagen, sie geben sich leider auch keine Mühe, ne? Also das ist, ne, das merkt ja Friedrich Merz ja auch jetzt und das haben wir schon gesagt und das wird ihm ja auch attestiert. Regieren ist dann schon ein bisschen schwieriger, als immer irgendwie gescheit daherzureden. Und also man würde sich schon freuen, wenn da irgendwie man das Gefühl hätte, dass da auch Friedrich Merz und die CDU mal da irgendwie den Ernst der Lage kapieren. Ich glaube, das Problem ist, dass sich da viele mental schon in so einer Koalition mit der AfD befinden, dass sie sich so denken, ja, also so schlimm ist das mit denen doch gar nicht und in Österreich mit der FPÖ, da hat's doch auch immer toll funktioniert und was soll denn da schon passieren? Das sind ja auch nicht wirklich jetzt Nazis und so. So, und da redet man sich das alles so schön und dann, ja, und dann passiert das so. Also ich glaube, das ist der Grund, warum die da nicht so dran hängen, weil sich da, glaube ich, schon viele denken, ach ja, dann geht das halt kaputt und dann müssen wir aus staatstragender Verantwortung halt mit der AfD regieren, ist dann halt so, ne?
Ja, was bestimmt richtig ist. Gleichzeitig ist gerade bei dem Thema Rentenniveau die AfD ja auch sehr speziell aufgestellt. Denn es geht ja jetzt um diese Haltelinie bei 48% des Rentenniveaus. Wir hatten es ja beim letzten Mal gesagt, dass es so ein abstrakter Wert nur ist. Das ist nicht, also 48% kann man sich selber als gesetzlich rentenversicherter Mensch nichts ausrechnen. Das ist das, oh, ich verdiene jetzt 1000 Euro, verdiene ich immer noch 480 Euro hinterher. Nein, nein. Aber anyway, jedenfalls dieses Rentenniveau, abstrakter Wert, 48%, Haltelinie, sehr umstritten. Die jungen Rebellen, die Jungen sagen, das geht gar nicht. Und dann kommt die FDP muss ich gleich auch noch was zu sagen, die AfD kommt und sagt, ja, Rentenniveau von 70% fänden sie super. Ne? Und das ist natürlich relativ schwierig, weil das würde, glaube ich, schon nach 4 Monaten den Bundeshaushalt und die deutsche Rentenversicherung, sowohl Beiträge als auch Steuern, liebe Frau Baas, würde das komplett zerschießen. Also ja, diese Vermutung, die du geäußert hast, du weißt, die ist ja eine in Form einer Unterstellung, insbesondere mit Blick auf Herrn Jens Spahn, vielfach geäußert, ja, dass der seine Geheimagenda da verfolgt und sich mit den Stimmen der sogenannten Alternative für Deutschland eigentlich jeden Abend davon träumt, sich von denen zum Bundeskanzler. Bundeskanzler Spahn sagte, wir müssen ausweisen, ausweisen, ausweisen. Ja, auf Christian Lindner kam ich gerade, weil mich aus der Redaktion die Sondermeldung erreichte, dass Christian Lindner einen weiteren neuen Job hat. Und
das ist großartig.
Ich habe auch eine ganz persönliche Beziehung, quasi bei mir vor der Haustür sozusagen, der hat einen weiteren Job, dieses Mal bei dem Kalksteinhersteller Loist. Ich weiß gar nicht genau, wie man den ausspricht. Ach. Und die...
Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet,
Kalksteinhersteller Loist Germany, die Tochterfirma der belgischen Loist-Gruppe, Kalksteinhersteller, in Wülfrath im Kreis Mettmann. Ja, werden wir dann Christian Lindner begrüßen dürfen bei diesem enormen Wahnsinnsprodukt Loist, Kalksteinhersteller. Das hat er sich sicherlich gemacht, weil er sich schon immer sehr, sehr für Kalkstein interessiert hat.
Er hat sich schon als kleines Kind sehr für Kalkstein.
Im Straßen- und Tiefbau,
da muss man auch einfach mal performen.
Und da gibt es in der Gegend tatsächlich um Wülfrath herum, das nennt man im Kreis Mettmann, nennt man das den Canyon. Das ist so ein großer ehemaliger Steinbruch, in dem dann auch, glaube ich, Wasser geleitet worden ist. Und dann gibt es da zwischen Wuppertal und Wülfrath gibt es auch so Kalkwerke Dornab, das wahrscheinlich alles läuft und das gehört jetzt demnächst alles Christian Lindner oder wird jedenfalls von ihm geregelt. Ja, das gehört alles dem Christian Lindner sein.
Wenn ich mal nicht mehr bin, wird all das dir gehören.
Und dann ist er jetzt aber, in der Tat bei der Loist Germany und noch bei so einem Autohändler ist er eigentlich, also ein richtig guter Mann.
Das mit dem Autohändler, das wollte ich ja sagen, da haben wir auch noch nicht drüber geredet in diesem Podcast, weil da muss ich ja sagen, das finde ich ja einfach so ein richtig, richtig krasser, das ist so ein krasser Abstieg. Ich meine, stell dir vor, du warst Bundesfinanzminister einer G8-Nation, der irgendwie dritt- oder viertgrößten Volkswirtschaft des Planeten, und jetzt ist er auch Vorstandsmitglied im Vorstand eines Gebrauchtwagen-Internetportals. Das passt natürlich so voll ins Bild. Es ist jetzt nicht so, dass ich komplett schockiert bin und sage, oh nee, das hätte ich vom Christian ja jetzt gar nicht erwartet. Im Gegenteil. Aber es ist schon so ein bisschen.
Ja,
irgendwie ist es dann doch schon sehr verwirrend.
Daneben hat er auch noch ein etwas mit einem Geschmäckle hat er noch einen Job angenommen. Für die US-Consulting-Firma Teneo. Und die berät die Bank UniCredit beim Übernahmekampf um die Commerzbank.
Toll.
Wo er möglicherweise, man könnte sich vorstellen, dass aus seiner vorherigen Tätigkeit als Bundesfinanzminister könnte es einen Bezug zu geben. Sagen wir
da
mal
kann
ganz
er sich,
vorsichtig.
Da kann er sich dann immer, da kann er sich immer gut rausreden, indem er einfach sehr glaubhaft vermittelt, ja, nee, also da war er im Finanzministerium, da hat er ja nicht wirklich was gemacht.
War ja nur Darsteller des eigentlichen Finanzministers, Herrn Cookies.
Genau,
Herrn Cookies and Cream. Und wie du schon gesagt hast, es sind jetzt ehrenwerte Tätigkeiten. Jeder Karriere würden sie zur Zierde gereichen, wenn man dann plötzlich da bei dieser Autobude da ganz oben ist. Und auch hier dieser Kalksteinbranche ist auch ehrenwert. Also jedem reicht es zur Ehre. Wenn man vorher Bundesfinanzminister war, ist es ein bisschen komisch, wenn man so diese ganzen Jobs so, ich meine, nebenbei hält er ja dann auch noch diese Vorträge, wo man aus dieser Position heraus dann irgendwas zwischen, ja, jedenfalls mehrere 10.000 Euro pro Auftritt wohl erhält. Also alles ganz ehrenwert. Aber ich finde, stilistisch passt es schon in das, was man, steht im Einklang mit dem, was man mit Christian Lindner auch erwartet hat. Man hat also jetzt nicht erwartet, dass er irgendwie, sagen wir mal, in den Herausgeberrat der FAZ geht oder so etwas. Oder bei der Bundesbank so eine ehrenwerte Stellung einnimmt oder so etwas. Oder vielleicht bei einer edlen Privatbank. Das ist alles, nein, Christian geht in die Vollen, ja. Passt.
Ja, und ich finde mit Christian Lindner, da weiß man da nochmal, was man daran hat, wenn irgendwie so ein Spitzenpolitiker, nachdem er, weiß ich nicht, Fraktionsvorsitzender bei der CDU war, zur Bundesbahn geht oder so. Ja, also das hat auch manchmal einfach sein Gutes, weil irgendwie, ja.
Wobei dieser Weg von Herrn Ronald Pofalla zur Bundesbank, den Steuerzahler, den berühmten, auch wohl die ein oder andere Mark, den ein oder anderen Euro gekostet. So richtig überzeugend ist das alles nicht.
Aber wie Bärbel Baas jetzt sagen würde, das ist ja nur Steuergeld, das belastet ja
niemand.
Belastet ja die Beitragszahler nicht. Aber wo wir gerade
bei so... Den müssen wir uns eigentlich auch merken, das ist doch nur Steuergeld. Kostet doch nichts.
Das ist ja nur Steuergeld.
Ich zahle mit der Kreditkarte, das ist umsonst.
Ja, kostet doch nichts. Bevor wir abbinden, muss ich noch eine Sache ganz kurz erwähnen.
Na dann los.
Ich wusste ja gar nicht, dass der KT zu Gutenberg gar nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist, von der ich auch gar nicht mehr weiß. Ja, doch. Ja,
ach, mit seiner Angetrauten.
mit Ehefrau. Seiner, ich hatte das verpasst, hey, weil ich nicht so oft die Gala lese beim Friseur, hatte ich verpasst, dass der KT ja sich da von seiner Freifrau irgendwas hat scheiden lassen oder sich getrennt hat und mit der jetzigen Bundeswirtschaftsministerin zusammen ist. Und da stellt sich raus, die fördern irgend so eine Unternehmung von ihm.
Ja.
Und ich kann mich noch daran erinnern, wie mal ein Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium zurücktreten musste, weil er jemanden einstellen wollte für irgend so eine Behörde, wo er der Trauzeuge war.
Ja.
So. Und da stelle ich doch jetzt wieder fest, es scheint da doch unterschiedliche Maßstäbe zu geben. Ja, also wenn es ein Grüner, ich meine, das wussten wir vorher, da erzähle ich jetzt nichts Neues, aber fand ich jetzt nochmal krass, das einfach so klar bestätigt zu bekommen.
Ja, und das wird nicht so hart auf und danach angegriffen wie damals, ne?
Ja,
also so viel zum Thema von dir auch bereits angesprochenen zweierlei Maß. Und ja, möglicherweise auch, ne, eine, ja, ist der Gewöhnungseffekt, ist so eine Art Spillover von den USA, wo man sagt, ja Mensch.
Ja, das sei jetzt das dieser, Problem, genau.
Ja, ja. Ja, habe ich auch mit, toll, ist so eine Randnotiz im Grunde genommen. Es taucht so am Rande auf, dass da, ist wohl so, ja, dass Karl Theodor da einer der Gesellschafter ist von dem Laden, der mit jetzt mehr als symbolischen Beträgen vom Bundeswirtschaftsministerium, das von seiner Freundin, Lebensgefährtin geführt wird, gefördert wird. Und ja, ja, das liegt so ganz am Rande, während irgendwie der Umstand, dass da, dass sie mal einen Kaffee getrunken haben da und doch deutlich heißer gekocht wurde. Ja, es hängt vielleicht auch ein bisschen da mit zusammen, wie sich die Bild-Zeitung positioniert. Und,
ja, komisch, ne?
Die ist ja immer komisch, noch, ne? Karl Theodor würden die ja wahrscheinlich immer noch. Da sofort werden ja, machen, da kriegen können, die ja weiche Knie, wenn der in der Nähe ist. Und fangen an ein bisschen, zu weinen. Ja, ja.
Ein bisschen, ja.
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 Ja, schöner Abbinder. Ich glaub, Katharina Reiche schöner Abbinder, und Karl Theodor. Demnächst mal wieder, ja, Home Story, ja, in der bunten.
Ja, die ganz,
sie
ganz
wohnt
toll
jetzt, also, auf einem Schloss, wäre dann die, ist in die Überschrift.
Irgendwie sowas, ja. Also muss
hier
ich
mit
jetzt
ihren
auf
17 Jagdhunden.
Ja, du willst abbinden und dann aber noch hier jetzt hier so eine Gala-Story ausdenken.
Ja, das geht
gerade
mit mir, ne, durch. Ich muss auch mal wieder mehr.
Ja, ich meine, dann ist so ein Klatschreporter anscheinend verloren gegangen, ja, lieber Ulrich.
Ja, bind ab, komm.
So. Ja, jetzt nicht hier bind ab, komm. Ich habe schon zweimal versucht. Und du kommst dann da immer mit deiner Gala. Also, liebe HörerInnen, das war die 202. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 4.12.2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Rettungsfolter und Mindermeinungen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Kommt gut durch die Restwoche, lasst euch nicht verrückt machen und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut.
Alle.
Tschüss.
Tschüss.